Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 20. Oktober 2025, kurz vor 10:30 am Abend oder in der Nacht, weil es hier leider kleine technische Probleme gab und deswegen kann ich etwas später erst anfangen. Aber das tut der Sache keinen Abbruch, denn heute natürlich wieder einmal ein sehr starker Handelstag, nachdem wir in der letzten Woche ja teilweise eine Korrektur an den US-Märkten gesehen haben. Aber es ist halt genau so, wie ich es hier schon seit längerer Zeit predige. Wir sind in einer großen übergeordneten Rallye und diese Rallye dürfte auch weiter an Fahrt aufnehmen. Ich glaube, dass wir noch nicht in einer vollständigen Spekulationsblase sind, auch nicht beim Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, da wird noch sehr viel Kapital reinfließen, dementsprechend die Kurse noch sehr hoch steigen. Aber es gehört eben zur Natur auch des stärksten Bullenmarktes, dass es eben auch mal Phasen gibt, wo es zu Rücksetzern kommt. Und gerade die Monate September und Oktober, wo wir uns ja jetzt befinden, die sind auch durchaus anfällig. Da gibt es öfter mal solche Rücksetzer. Und genau das haben wir nun gesehen, haben wir letzte Woche durchstanden. Natürlich in den USA muss man immer auch aufpassen, damit Donald Trump einem da nicht reinhaut mit irgendwelchen Aussagen oder irgendwelchen Aktionen. Deswegen seit April im Prinzip, ja, vermeide ich persönlich den Einsatz von Hebeln, weil das eben nichts bringt, wenn Trump da irgendwas raushaut und dann der Markt innerhalb von 2 Tagen 10% fällt und einige Einzelaktien dann um 30%. Dann ist man ganz schnell mit einem Hebelprodukt, ja, wie soll man sagen, aus dem Markt und dementsprechend heißt es hier, vorsichtig zu agieren, aber nichtsdestotrotz an der Kursrallye möglichst zu partizipieren. Ja, wir hatten ja auch vor kurzem am Wochenende, im Prinzip vergangenen Freitag, also dem, was war das dann, 10. Oktober, glaube ich, diesen kurzfristigen Flash-Crash bei den Kryptos. Daraufhin haben sie sich dann aber schnell wieder stabilisiert, insbesondere die Großen. Es ging natürlich ein paar Tage so ein bisschen hin und her und teilweise war ein bisschen Druck drauf. Der Bitcoin im Tief so in Richtung 106.000, leicht unter 106.000 Dollar gefallen. Das war eigentlich ein Tick zu tief. Ich hätte ihn lieber im Bereich 107.000, 108.000 Dollar im Tief gesehen. Aber letztendlich hat er sich nun wieder nach oben geschwungen. Der Ether von Ethereum aktuell so ein bisschen schwach auf der Brust, schafft es nicht, sich wieder über der 4.000-Dollar-Marke zu etablieren und generell einige Altcoins natürlich angeschlagen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer wieder Altcoins, die durch die Decke gehen und das ist eigentlich ja das beste Vorzeichen für einen Bullenmarkt, wenn man dann solche Dinge hat wie Zcash, der da eben mal um 200, 300% gestiegen ist, wie Dash, der zwischenzeitlich mal stark gestiegen ist. Aber die Kursgewinne können halt am Anfang noch nicht gehalten werden, zumindest nicht vollständig. Nichtsdestotrotz, alleine, dass die Kurse einiger Kryptos so nach oben schießen, zeigt eben, dass es durchaus möglich ist, dass wir nochmal eine Altcoin-Rallye bekommen, auch wenn das ja viele nach wie vor bezweifeln. Da bin ich dann doch eher bei Arthur Hayes, dem Mitgründer von BitMEX, der ja eine der größten Altcoin-Partys aller Zeiten wohl nach wie vor erwartet. Schauen wir uns erst einmal das Makrobild an. Da haben wir in den USA an den Anleihemärkten nach wie vor sehr, sehr viel Ruhe. Die Renditen gehen etwas nach unten, dementsprechend steigen die Kurse. Allerdings, ja, ist das keine spektakuläre Kursbewegung. Sie geht aber in die richtige Richtung und sie deutet vor allen Dingen darauf hin, dass Inflationserwartungen, die teilweise da geäußert werden, dass man da in den USA in Inflation bald wieder versinken wird, dass die zumindest an den Anleihemärkten als übertrieben angesehen werden. Wir haben die Renditen der 2-jährigen US-Treasuries bei 3,45, 3,46%. Die wichtige Marke wäre die Marke von 4%. Davon haben wir uns jetzt deutlich nach unten entfernt und wir bekommen jetzt in Kürze dann auf der Notenbanksitzung in 1,5 Wochen, also Mittwoch in einer Woche, dann wahrscheinlich eine zweite Zinssenkung und dann am 10. Dezember ist es, glaube ich, auch eine dritte für dieses Jahr, was ja meinem View entsprochen hat und ja, das ist dann alles okay. Das sollte dafür sorgen, dass die Märkte weiter ruhig bleiben, die Anleihenmärkte, aber auch die übrigen Märkte dürften sich darauf freuen. Ja, die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, also mittelfristig, wenn man so will, die liegen im Bereich 3,98%. Hier die entscheidende Marke 4,5. Auch davon sind wir weit weg. Und ganz wichtig auch durchaus die 30-Jährigen, die werden zwar nicht so stark beachtet eigentlich und sind eigentlich auch nicht so wichtig, aber sie zeigen eben an, ob denn die langfristigen Inflationserwartungen tatsächlich noch verankert sind. Und da die jetzt auch deutlich unter der 5%-Marke liegen, nämlich bei 4,57, kann man davon sprechen. Ansonsten, wie gesagt, sollten eigentlich die kurzlaufenden Renditen, also die der maximal 2-Jährigen, die sollten in etwa auf dem Niveau des Leitzinses liegen. Der Leitzins liegt aber derzeit bei 4,0 bis 4,25, also gemittelt 4,125%. Die Renditen der eben zweijährigen US-Staatsanleihen, wie eben schon erwähnt, bei 3,45, 3,46. Das heißt, eigentlich erwartet man hier mittlerweile schon mehr als eine Zinssenkung beziehungsweise mehr als zwei Zinssenkungen, die wir in diesem Jahr ja wahrscheinlich noch bekommen, denn sonst würden die Renditen doch ja nicht weiter zurücklaufen. Das ist also immer ein ganz guter Indikator, den man durchaus auch im Blick behalten sollte. Ansonsten Trueflation, die US-Inflation 2,28% ist etwas über dem Ziel der Federal Reserve. Wir waren allerdings im April mit 1,22% auch schon deutlich darunter. Tatsache ist natürlich, dass die Federal Reserve sich nur nach den offiziellen Inflationsdaten, die vom Bureau of Labor Statistics gemeldet werden, richten tut. Und da lag die Inflationsrate zuletzt bei 2,9%, also deutlich über dem Fed-Ziel. Allerdings jetzt haben wir ja diesen Shutdown in den USA und da darf man mal gespannt sein, ob es da jetzt kurzfristig überhaupt weitere Inflationsdaten gibt. Wenn nicht, ja, ist das natürlich für die Märkte, wie soll man sagen, kein großes Problem, aber durchaus, ja, man ist dann so ein bisschen im Blindflug. Auf der anderen Seite, keine Nachrichten bedeutet auch, es kann keine schlechten Nachrichten geben. Also das könnte dann auch positiv gewertet werden. Entscheidender ist es natürlich für die Notenbank, denn wenn die keine Daten hat, ja, dann muss sie so ein bisschen im Nebel stochern und dann dürfte es natürlich schwieriger sein, hier weiter eine angemessene Geldpolitik zu fahren. Auf der anderen Seite, der Shutdown läuft jetzt schon sehr lange. Es gab ja unter Trump in der ersten Amtszeit den längsten Shutdown in der Historie. Auch aktuell sind wir wieder auf dem Weg dahin, wobei es jetzt Äußerungen gab, dass er im Laufe der Woche vielleicht schon enden könnte. Ich frage mich allerdings, wie das passieren soll, denn die politischen Lager in den USA stehen sich natürlich diametral gegenüber und insofern kann es durchaus am Ende auch sein, dass der Shutdown noch länger dauert und wir vielleicht einen neuen Rekord bekommen. Ja, sei es wie es sei, der Shutdown, der interessiert an der Börse jedenfalls nicht so recht. Klar kostet das etwas, aber dann hinterher werden die Auszahlungen, die jetzt nicht vorgenommen werden können an Staatsangestellte, die werden ja nachgeholt und ja, aktuell geht es denen natürlich nicht so gut, da halten die sich vielleicht mit dem Konsum ein bisschen zurück, aber wenn dann die Nachzahlungen kommen, dann wird eben wieder fleißig konsumiert und das gibt dann wieder einen Boost und im Endeffekt gleicht sich das dann aus und dementsprechend, wie gesagt, ja, an der Börse finden solche Shutdowns schon seit langer Zeit eigentlich jetzt nicht mehr die wirklich große Bedeutung. Ansonsten das CME FedWatch-Tool mit einer ganz klaren Ansage mittlerweile fast 99% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung jetzt eben am 29. Oktober und eben eine Wahrscheinlichkeit von über 96% für eine weitere Zinssenkung am 10. Dezember. Schaut man dann weiter in die Zukunft, dann könnten die Zinsen auch im neuen Jahr eben weiter sinken. Auch der Anleihenmarkt signalisiert das ja schon und das bedeutet eben, wir bekommen immer mehr Liquidität von Seiten der USA in die Märkte gespült. Wir hatten zuletzt dann auch diese, ja, mehr oder weniger Mini-Regionalbankenkrise, hat ja nur einen Tag gedauert, war auch meiner Sicht auch übertrieben. Prinzipiell hätte Jamie Dimon da nicht noch Öl ins Feuer gegossen, hätte man es wahrscheinlich an der Börse gar nicht bemerkt, aber der gute Herr kann sich eben nicht zurückhalten. Aktuell turnt er auch wieder darum und erzählt, dass er Angst hat vor einer Marktkorrektur an den US-Märkten. Grundsätzlich, ja, kann so etwas jederzeit passieren. Also man kann jetzt da auch nicht sagen, was der da redet, gar keine Beachtung schenken. Auf der anderen Seite, er führt die Bank JP Morgan wirklich super. Ist ja auch schon von Warren Buffett in der Vergangenheit gelobt worden, so muss man es sagen. Aber ansonsten mit seinen Aussagen, also er hat auch schon vor 2 oder 3 Jahren eine Rezession in den USA gesehen, die nicht mal ansatzweise gekommen ist. Und ein Chef der größten amerikanischen Bank und der größten Bank der Welt sogar, wenn man sich die Bilanzsumme und alles anschaut, der sollte eigentlich einen Einblick in die Wirtschaft, gerade auch in die US-Wirtschaft haben und dann nicht solche Fehlprognosen abgeben. Also insofern, ja, was der gute Mann sagt, das ist dann immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Fakt ist jedenfalls, dass die US-Notenbank sicherlich Angst hat vor einer Rezession aufgrund einer Abschwächung des Arbeitsmarktes. Deswegen sinken die Zinsen, deswegen steigt die Liquidität und das ist eben für spekulative Assets gut. Und dementsprechend haben wir dann auch heute neue Rekorde an der Nasdaq gesehen, wozu wir jetzt gleich kommen. Zunächst aber noch ein Wort zu den Kryptos. Wie gesagt, die waren ein bisschen angeschlagen, sind es immer noch gerade die Altcoins, wobei man auch da differenzieren muss. Binance Coin war ja beispielsweise komplett durch die Decke geschossen, ist jetzt so ein bisschen zurückgesetzt, aber Ethereum in der Ether relativ schwach auf der Brust und viele andere auch. Auch Solana müsste sich mal etwas mehr berappeln. Von daher ein sehr differenziertes Bild, aber nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, dass der Rücksetzer, den wir zuletzt gesehen haben, jetzt so schlimm am Ende nicht sein wird und dass wir hier vor einer größeren Rallye stehen. Allerdings muss man hier noch ein bisschen Geduld haben. In dem Zusammenhang, ich war ja jetzt am vergangenen Freitag in Zürich, habe mir dort eine Investorenpräsentation des Flughafens Zürich angesehen, auch den ganzen Flughafen in dem Zusammenhang besichtigt. Und da ist dann auch eine Dame aus der Schweiz auf mich zugekommen, die meinen YouTube-Kanal wohl verfolgt. Weiß nicht, ob sie auch den Podcast hört. Werde sie morgen mal in meinem YouTube-Video grüßen. Und die beispielsweise hat gesagt, ich hätte in der Vergangenheit Lido Finance, ein Krypto-Projekt, empfohlen. Wobei empfohlen ist immer so eine Sache, weil ich empfehle eigentlich nichts. Aber ich habe es tatsächlich positiv besprochen. Sie hat dann wohl auch da gekauft. Hat dann nach 4 Wochen die Geduld verloren, hat mit kleinen Verlusten, glaube ich, sogar verkauft. Und dann schoss der plötzlich durch die Decke um 40 oder waren es 60% sogar innerhalb weniger Tage. Und sie hat es dann bereut. Das wollte sie mir nur sagen. Es war natürlich in dem Fall, hat sie auch selbst gesagt, ihre Schuld, dass sie nicht durchgehalten hat. Aber da sieht man eben, wie schnell es am Kryptomarkt drehen kann. Und von daher muss man hier einfach ein bisschen die Ruhe bewahren. Fakt ist, die Market Cap aller Kryptos liegt bei 3,75 Billionen US-Dollar. Das ist auf der einen Seite viel. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ja, ein Konzern wie Nvidia oder auch Apple, die sind fast genauso viel wert wie alle Kryptos dieser Welt zusammen. Und jetzt muss man sagen, natürlich gibt es im Krypto-Space auch viel Schrott. Aber wenn man sich Bitcoin anschaut, wenn man sich Ethereum anschaut, wenn man dann auch Binance Coin sich anschaut und viele andere, da gibt es da eben auch sehr, sehr viele gute und große Projekte. Und teilweise halte ich die tatsächlich inzwischen für unterbewertet. Das muss man auch so sagen. Und gerade zum Beispiel auch, wenn man sich das Toncoin-Projekt mal anschaut, das gehört ja zu Telegram. Der Toncoin stand in der Vergangenheit in der Spitze, ja, schon mal noch deutlich höher, aber jetzt vor etwas mehr als einem Jahr bei rund 8 Dollar. Dann gab es die Verhaftung des Telegram-Chefs und seitdem hat er sich jetzt gefürchtelt. Und grundsätzlich, ja, ist das natürlich, die Verhaftung war unschön und die Attacken, die es da teilweise von Seiten der Politik in Europa auf einen Messenger wie Telegram gibt, die kann man auch hinterfragen. Aber dass der Toncoin deswegen jetzt nur noch ein Viertel quasi so viel wert sein soll wie damals, das halte ich auch für, ja, Schwachsinn und denke, dass hier mittelfristig auch wieder einiges Kurspotenzial nach oben vorhanden ist. Ja, gehen wir damit aber nun zu den Aktienmärkten und dann zunächst zum DAX, der nach wie vor im Prinzip in der Range 23.500 bis 24.500, würde er unter 23.500 nachhaltig fallen, hätten wir ein fettes Verkaufssignal, würde er über 24.500 nachhaltig steigen, ein fettes Kaufsignal. Aktuell können sich Bullen und Bären noch nicht so ganz entscheiden, deswegen sind wir in dieser Trading Range. Heute aber gab es, nachdem es jetzt in der letzten Woche Verluste gab, ein fettes Plus von 427,81 Punkten oder 1,8% auf Xetra Schlusskursbasis 24.258,80 Punkte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute ist Symrise, dann Vonovia und Scout24. Symrise, muss man aber sagen, war zwar unter den drei schlechtesten Performern, hat aber am Ende sogar, ja, leicht dazu gewonnen, 0,05%, 1, 2 Cent werden es gewesen sein, 79,80 Euro. Generell Symrise, ein gutes Unternehmen aus dem Bereich Duft- und Geschmacksstoffe, ist natürlich ein Bereich, ja, der oligopolartig aufgestellt ist mit dem Marktführer, Weltmarktführer Givaudan. In der Vergangenheit war Symrise eigentlich noch zu klein, hat noch nicht zu diesem Oligopol gehört. Mittlerweile über die Jahre hat man sich aber da reingekämpft, zum Teil auch durch Übernahmen. Und oligopolartig strukturierte Märkte sind eigentlich immer ganz gut für Investoren, weil dann eben der Konkurrenzdruck nicht so hoch ist. Deswegen kann man da meistens höhere Margen dann auch erzielen von Seiten der Unternehmen. Und es könnte sein, dass hier bald auch vielleicht noch eine zusätzliche Marktbereinigung stattfindet, dass vielleicht einer der Größeren einen anderen noch kauft. Vielleicht die Nummer 2, die Nummer 4 oder die Nummer 2, die Nummer 3 oder so. Oder auch die Nummer 1, die Nummer 4 oder so. Und ja, das wäre dann natürlich gut, um den Markt noch weiter zu konzentrieren, sofern die Kartellämter dann natürlich mitspielen. Alles in allem glaube ich, dass die Korrektur, die Symrise in den letzten Wochen und Monaten erlebt hat, die Aktie war ja weit über 100 und ist jetzt im Bereich 80, war teilweise sogar in Richtung 70 Euro unterwegs, dass die überzogen war und dementsprechend Symrise. Man muss natürlich ein bisschen Geduld mitbringen. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man Symrise heute oder morgen oder übermorgen kauft und dann nächste Woche steht die wieder bei 100 oder 110. Das wird nicht funktionieren. Kann auch sein, dass die kurzfristig noch ein bisschen schwankt oder nochmal ein bisschen zurückfällt. Aber generell ist Symrise aus meiner Sicht eine der besten Aktien im DAX und ein klarer Kaufkandidat. Dann Vonovia aus dem Immobiliensektor, war ja zwischenzeitlich tief abgestürzt, hat sich dann auch wieder berappeln können. Aber natürlich in Deutschland läuft es in diesem Bereich nach wie vor nicht rund. Dementsprechend muss man sich eine, ja, Aktie wie Vonovia auch näher anschauen. Immobiliengesellschaft, wie geht's da weiter? Wie sieht auch die Verschuldung aus? Und wenn ich mir das alles so zu Gemüte führe, dann muss ich sagen, ja, Vonovia ist nicht wirklich schlecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich die Aktie hätte, sie dringend verkaufen würde. Aber aus meiner Sicht eben jetzt auch nicht das Allerbeste, was man da findet. Gerade auch, wenn man sich in den USA umschaut, da gibt's ja solche REITs, die zum Teil auch hohe Ausschüttungen haben und gerade Dividenden spielen in dem Bereich ja sicherlich auch eine Rolle. Also von daher, Vonovia so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, nicht ganz schlecht. Wer die Aktie hat, kann sicherlich drin bleiben, aber jetzt auch nicht super gut. Und ich würde mir eher, sage ich mal, wenn ich mir einen DAX-Titel kaufen wollte, eine Symrise mittellangfristig ins Depot legen, als unbedingt eine Vonovia. Und dann Scout24, die sind ja noch recht neu in den DAX gekommen. Generell gegen das Unternehmen habe ich nichts. In der Vergangenheit haben die aber teilweise Plattformen, die gut gelaufen sind, abgespalten und verkauft. Das kann man natürlich auch machen, nur ja, ist dann halt die Frage, dann sind natürlich die Filetstücke weg. Dementsprechend kann man da auch schon so ein bisschen hinterfragen, das Unternehmen, ob das überhaupt noch ja, mittellangfristig eine Existenzberechtigung hat, ob da nicht vielleicht irgendwann auch mal eine komplette Übernahme erfolgt. Insofern die Aufnahme in den DAX, die halte ich auch für ziemlichen Käse, hätte ich als deutsche Börse so nicht gemacht. Aber okay, die Kriterien haben es eben hergegeben oder haben dafür gesprochen, dass das passiert. Generell muss ich sagen, die Scout24-Aktie ist sicherlich jetzt auch kein absoluter Top-Favorit von mir, aber definitiv jetzt auch keine schlechte Aktie, zumal sie zuletzt ja auch deutlich korrigiert hat. War ja noch vor ein paar Wochen, ja so im Juli, bei über 120 Euro, damals ja auch Kandidat für die DAX-Aufnahme. Mittlerweile ist die Erfolg, deswegen die Korrektur um etwa 20%, teilweise war sie auch schon tiefer. Ja, und so im Bereich, sage ich mal, ja, irgendwo zwischen 90 und 100, also vielleicht noch einen Tick tiefer wie jetzt, da kann man sie sicherlich mal ins Auge fassen. Aber wie gesagt, der größte Fan dieser Aktie bin ich nicht und ich persönlich hätte sie auch nicht in den DAX aufgenommen. Aber gut, ich hätte auch einige andere Aktien wie Wirecard nicht aufgenommen, wobei ich damit jetzt nicht Scout24 ähnliche Dinge unterstellen möchte, wie sie bei Wirecard vorgefallen sind. Dann die Gewinnerseite, SAP, Infineon, Rheinmetall. SAP, ja, zuletzt auch so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, hat aber ein Mega-Rally hinter sich, dann zwischenzeitlich kräftig korrigiert, weil die Aktie auch so teuer geworden war. Gab dann auch ja, Spekulationen, dass solche Softwarekonzerne mit Software-as-a-Service-Modell beziehungsweise bei SAP zum Teil sogar noch Software-Lizenz-Modell, dass die unter KI leiden könnten, aufgrund des Einsatzes von KI-Agenten, dass dann weniger Abos verkauft würden und so weiter. Man kennt das ja auch bei von Workday, von Adobe und anderen in den USA, die ja auch nicht auf der Kaufliste der Anleger standen. Und das hat dann eine SAP zwischenzeitlich auch nach unten gedrückt. Dann gab es eine kleine Erholung und jetzt am Mittwoch, wenn ich in München bin bei der Champions League abends, da wird SAP wohl seine Quartalszahlen vorstellen. Und da darf man gespannt sein, erstens wie die ausfallen und zweitens wie der Markt darauf reagiert. Generell muss man sagen, SAP langfristig halte ich das nach wie vor für eine gute Aktie. Kurzfristig könnte ich mir aber vorstellen, je nachdem wie die Zahlen noch ausfallen, dass es dann nochmal eine auf den Deckel gibt. Also insofern, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich auch halten. Gerade wenn man schon länger drin ist und hohe Gewinne hat, da ergibt es vielleicht wenig Sinn, da auch rauszugehen, weil Gewinnrealisation dann auch Steuernzahlungen zur Folge hätte. Aber ansonsten, wer sie nicht hat, der muss nicht unbedingt vor den Zahlen da reingehen und darauf spekulieren, dass die gut ausfallen und die Aktie daraufhin steigt. Denn das kann sonst auch nach hinten losgehen. Dann Infineon, auch so eine Aktie, die so ein bisschen volatil seitwärts hin und her schwingt. Wenn man sich aber anschaut, wie stark der Chipsektor ist, ist das eigentlich eine gewisse relative Schwäche. Und das ist auch kein Wunder, weil Infineon ist zwar offiziell immer noch ein Chip-Unternehmen und das ist auch nicht falsch, aber die Chips, die man herstellt, die gehen eben in erster Linie in die Autoindustrie, deutsche Autoindustrie natürlich auch noch. Und insofern ist man quasi auch ein Automobilzulieferer und der deutschen Autoindustrie oder generell der Autoindustrie geht es weltweit natürlich nicht so gut. Und darunter leidet dann sicherlich auch eine Infineon. Also insofern auch jetzt nicht unbedingt mein Top-Favorit. Und der Tagesgewinner heute Rheinmetall, ein dickes Plus von fast 6%. Generell Rüstungsaktien in der letzten Woche etwas unter Druck. Da gab es ja wieder Hoffnung, dass vielleicht der Ukraine-Krieg doch zu einem Ende geführt werden könnte, nachdem ja auch in Gaza so ein bisschen Trump vermitteln konnte. Mittlerweile scheint man sich aber auch da wieder eines Besseren zu besinnen. Nichtsdestotrotz, ich hatte es zuletzt schon gesagt, wir hatten auch im Börsenbrief, im Total Return Börsenbrief darauf spekuliert, dass bei den Rüstungsaktien vielleicht kurzfristig das Top erreicht sein könnte. Ein Rheinmetall bei 2000 hatten wir eher sogar als Short-Kandidat gesehen. Sie ist dann auch auf 1500 gefallen, hat sich dann wieder berappelt, wieder in Richtung 2000, ist jetzt wieder gefallen. Fakt ist, die Aktie müsste neue Allzeithochs generieren, um Kaufsignale zu generieren und ob sie das schafft, sei dahingestellt. Ansonsten eine Renk, da sind wir jetzt nicht der ganz große Fan von, und eine Hensoldt, die finden wir zwar prinzipiell gut, aber die Aktie mittlerweile auch ja zu teuer, muss man sagen. Und Rheinmetall wäre schon unser Top-Pick, neben Thales vielleicht aus Frankreich im europäischen Rüstungssektor. Aber wie gesagt, ob man die Aktie dann bei Kursen von fast 1.800 Euro kaufen muss, das sei auch dahingestellt. Dann der MDAX heute mit einem kräftigen Plus von fast 700 Punkten, 696,45 um genau zu sein, oder 2,36%, 30.229,22. Generell sieht das nach wie vor im Index auch gut aus, aber zuletzt stand er auch so ein bisschen spitz auf Knopf, so ein bisschen auf der Kippe. Letztlich haben die Bullen sich ja dann aber retten können. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite Nordex, die Aktie zuletzt gut gelaufen, gibt ein paar Gewinnmitnahmen. Nichtsdestotrotz muss man beim Windkraftsektor auch immer sehr vorsichtig sein. Die Werte dort auch oftmals sehr volatil. Dann Fraport. Ja, ich hatte ja jetzt das Vergnügen, den Flughafen Zürich, es gibt ja auch die Flughafen Zürich AG Aktie, zu besichtigen und generell, ja, diese Flughafenbetreiber, so muss man sagen, nicht Flugzeugbetreiber, die gefallen mir durchaus, aber allerdings der Flughafen Zürich mir tatsächlich ein Tick besser wie Fraport. Generell Fraport allerdings, muss man sagen, jetzt auch nicht der schlechteste Wert. Und wenn die Aktie vielleicht noch einen Tick weiter zurückkommen sollte, unter 75, kann man sicherlich auch mal hier einen Fuß in die Tür stellen. Und der Tagesverlierer, die Aktie von ThyssenKrupp, das täuscht aber so ein bisschen, denn hier gab es jetzt die Abspaltung TKMS. Es ist heute an die Börse gegangen und TKMS ist dann auch gleich mal durch die Decke geschossen. Zum Handelsende allerdings gab es dann noch ein paar Gewinnmitnahmen. In der Spitze war die Aktie sogar über 90, zum Handelsende dann gerade noch so über 80. Generell aber diese Abspaltung hat eben dazu geführt, ja, dass hier etwas von ThyssenKrupp eben abgespalten wurde und dementsprechend musste die ThyssenKrupp-Aktie etwas fallen. Das hat sie getan um knapp 20% bei 9,72 der Schlusskurs. Und hier muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht. TKMS natürlich erstmal freudig begrüßt worden, kein Wunder. Vor 2-3 Jahren, muss man sagen, war das eine Sparte. Da hat man sogar überlegt, die in Insolvenz zu schicken. Die Marinesparte, wenn man so will, von ThyssenKrupp. Aber jetzt natürlich mit diesen neuen Rüstungsfantasien in Europa, ja, da ist das ein Unternehmen, was ja im Prinzip mitten in dieser Boombranche steht. Man ist allerdings trotzdem relativ vorsichtig, was die Geschäftsentwicklung angeht, die Prognosen angeht. Heute, wie gesagt, freudig begrüßt worden und da kann man die ThyssenKrupp-Aktionäre erstmal nur beglückwünschen, denn die haben ja da entsprechend Aktien bekommen. Die Frage ist halt TKMS. Kurzfristig würde ich da vielleicht sogar bei deutlichen Rücksetzern mal einen Fuß in die Tür stellen, da auf Gewinne, Kursgewinne spekulieren. Ist so ein bisschen, geht dann Richtung Rüstungsaktien wie Rheinmetall und so weiter. Der ThyssenKrupp selbst, den Mutterkonzern, ist schwer zu beurteilen, muss man sagen. Eigentlich würde ich die Aktie nicht anfassen, aber das Management versucht ja, den Konzern komplett umzurüsten, umzustellen, so ähnlich wie das Siemens gemacht hat, indem man eben viele Sparten als eigenständige Unternehmen zum Teil dann auch an die Börse bringt, wie TKMS, und dann am Ende so als Finanzholding quasi nur noch agiert. Und wenn das natürlich erfolgreich wird, ja, dann könnte die ThyssenKrupp-Aktie auch wieder auf die Beine kommen. Aber das muss man abwarten, aktuell sehr schwer zu beurteilen. Und derzeit, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten, kaufen würde ich sie nicht. Die Gewinnerseite dann, Renk Hensoldt, klar, Rüstungsaktien, Rheinmetall hatte ich ja schon im DAX erwähnt, heute auf der Kaufliste. Nichtsdestotrotz bleibt es bei dem, was ich gesagt hatte, nämlich, dass Hensoldt sehr gut, aber unseres Erachtens langsam etwas teuer ist, wobei die Aktie ja teilweise schon bei 110 auch war. Und Renk, da sind wir nach wie vor skeptisch. Ansonsten Tagesgewinner im MDAX allerdings die Aktie von United Internet mit einem Plus von 8,5%. Und hier der Hintergrund, es gibt Übernahmespekulationen. Telefonica soll 1&1 aufkaufen wollen und eventuell dann gleich auch United Internet mit. Das ist ja alles dieses Dommermut-Imperium aus Montabaur und da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Dementsprechend, ich hatte vor längerem ja immer wieder die Aktien positiv besprochen, hatte seinerzeit, schon ein Jahr bestimmt her, gesagt, dass eine 1&1, dass eine United Internet unterbewertet ist, dass man hier aber ein bisschen Geduld brauchen wird, ja, und vor einem Jahr oder anderthalb Jahren wollte kein Mensch diese Aktien haben, jetzt stehen sie voll im Fokus und eventuell gibt es sogar eine Übernahme, also insofern hat man mal wieder gesehen, dass antizyklisches Investieren oftmals doch auch klappt, allerdings, dass man hier eben auch einen etwas längeren Atem braucht. Dann weiter zum SDAX. Hier heute auch ein dickes Plus von 380,95 Punkten oder 2,28%, 17.100,59. Der Schlusskurs, die Verliererseite LPKF Laser and Electronics, ThyssenKrupp, Nucera und Norma Group. LPKF, ein Unternehmen, das ich schon ewig kenne, habe das seinerzeit mit meinem Papa besucht, weil der die Geräte und alles von LPKF teilweise im Einsatz hatte, beziehungsweise sich zumindest dafür interessiert hat als Ingenieur. Waren wir damals in Garbsen bei Hannover, habe mir das angesehen. Das war, glaube ich, noch so die neue Marktzeit. Mittlerweile ist mein Papa ja leider verstorben. Und generell, ja, technisch, technologisch, tolles Unternehmen, aber sie bekommen es geschäftlich einfach nicht auf die Reihe, waren schon am neuen Markt nicht erfolgreich, sind es bis heute nicht. Der Aktienkurs eigentlich ein Trauerspiel und dementsprechend eine Aktie, die ich definitiv nicht anfassen würde. Ebenfalls nicht anfassen würde ich ThyssenKrupp Nucera, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, hier ja schon oft besprochen, immer wieder negativ und das war ja bisher auch mehr oder weniger immer richtig. Und nach wie vor die Anekdote, die wirklich ja aus meiner Sicht sehr krass ist, dass man bei ThyssenKrupp, dem Mutterkonzern seinerzeit, ja grünen Stahl erzeugen wollte, wie das politisch korrekt eben gewesen wäre, dann mit Wasserstoff. Und der Vorstandschef hat dann gesagt, ja, wir würden gerne grünen Stahl mit Wasserstoff erzeugen, wir wissen aber nicht mal, wie wir den Wasserstoff zu den Hochöfen bekommen. Und das, wo man doch eine Tochter hat, die sich mit Wasserstoff beschäftigt. Also insofern, ja, das war schon so ein bisschen dubios, muss man sagen. Und ein weiterer Beweis dafür, dass ich im Wasserstoffsektor generell nicht groß was machen würde, aber auch bei ThyssenKrupp Nucera würde ich definitiv nicht unbedingt long gehen, wobei das natürlich auch mal falsch sein kann. Also die Aktie war ja auch schon mal unter 10 Euro, ist jetzt zuletzt über 11 gestiegen. Also kurzfristig kann man mit solchen Aktien sicherlich auch mal auf der Long-Seite Geld verdienen oder Geld machen, muss man vielleicht eher sagen. Nur nachhaltig erfolgreich sind die halt nicht. Das heißt, wenn man die kauft, à la buy and hold und dann in 2 Jahren drauf guckt, dann hat man, wenn man Glück hat, vielleicht eine Null da an Performance stehen oder vielleicht sogar, wenn man ganz viel Glück hat, ein kleines Plus. Aber wenn man sich dann anschaut, dass viele andere Aktien, gerade aus dem Tech-Sektor, gerade in den USA, an einem Tag zweistellige Pluszahlen dann machen, ja, dann ist das natürlich ein böser Rohrkrepierer. Dann noch Norma Group, hat man zuletzt ja in den Wasserbereich abgespalten. Generell kein schlechtes Unternehmen, muss man sagen. Aber ja, da gab es auch einige Querelen, auch im Management. Und insofern kommt das Unternehmen auch nicht so richtig ins Laufen, muss man sagen, seit dem Börsengang. Vielleicht so ein ähnlicher Fall, anderes Geschäft natürlich. Wie LPKF Laser, muss man mal abwarten. Zuletzt sind sie ein bisschen auf die Beine gekommen aufgrund dieser Abspaltung und dem Verkauf des Wasserbereichs. Aber ob das jetzt wirklich eine nachhaltige Turnaround-Story ist, muss man sehen. Dann die Gewinnerseite, PVA Tepler, Siltronic und 1&1. PVA Tepler beschäftigt sich ja mit Kristallzucht, wenn man so will, braucht man auch im Chipsektor. Deswegen großer Profiteur, quasi Zulieferer für die Chipbranche, auch für die Solarbranche. Und die Aktie in der Vergangenheit teilweise, obwohl die Geschäfte gut liefen, nicht gut gelaufen. Jetzt zuletzt hat man sich so ein bisschen eher zurückhaltend geäußert, was die weitere geschäftliche Entwicklung angeht. Aber auf einmal will jeder die Aktie haben. Sie ist drauf und dran, sogar neue charttechnische Kaufsignale zu generieren. Das ist auch so ein Überlebender des neuen Marktes, muss man natürlich dazu wissen. Und wenn die Aktie es schafft, nachhaltig über 31, am besten sogar 32 Euro zu steigen, kriegen wir hier Kaufsignale Richtung 37, 50, 38. Wer drin ist, sollte die Aktie da behalten. Wer nicht drin ist, der kann immer noch aufspringen, insbesondere vielleicht an einem schwachen Tag nochmal im Bereich 30 oder unter 30 Euro. Siltronic hatte ich hingegen zuletzt positiv besprochen. Generell bin ich kein großer Fan des Unternehmens. Die Wafer, die man hier herstellt, werden in Deutschland hergestellt, deswegen sind die eigentlich teurer, selbst wenn sie qualitativ besser sind. Man setzt dann eher auf die Billiganbieter in Asien, aber im Chipsektor braucht man derzeit so viele Wafer wie vielleicht noch nie aufgrund dieser ganzen KI-Geschichte und des Booms da im Bereich KI-Chips. Und dementsprechend muss man dann im Zweifel auch auf Wafer von Siltronic zurückgreifen, so ähnlich wie das damals in der Solarbranche bei den Wechselrichtern bei SMA Solar war. Und deshalb hatte ich zuletzt auch in einem YouTube-Video Siltronic sehr positiv herausgestellt, hatte gesagt, dass ich da auch selbst privat gehebelt long, gehebelt in dem Fall tatsächlich mal unterwegs bin, und das hat sich jetzt heute ausgezahlt und deswegen habe ich da auch Gewinne zum Teil schon mitgenommen, denn aktuell muss man sagen, da muss man schnell sein, aber eine Restposition behalte ich definitiv noch, denn generell glaube ich tatsächlich, dass die Aktie noch einen größeren Lauf haben kann. Heute der Grund für den Kursanstieg, eine positive Analysteneinschätzung mit Kursziel 75 Euro. Ich hatte sogar im YouTube-Video gesagt, sie kann auf sich der nächsten Wochen und Monate Richtung 100 Euro laufen, und da stehe ich auch zu. Nur wie gesagt, wenn man gehebelt unterwegs ist, dann muss man auch schnell sein, denn es nützt mir nichts, wenn ich heute hier 9% plus in der Aktie und dementsprechend 40% plus in meinem Hebelprodukt habe, wenn die dann morgen wieder 5% fällt und ich dann dementsprechend die Hälfte des Gewinns wieder abgebe. Deswegen, da muss man dann schnell sein, auch mal Teilgewinne mitnehmen und dann vielleicht, wenn es morgen runtergeht, nochmal aufstocken. Das muss man dann sehen. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit der Aktie zu tun. Wer die Aktie selbst hat, der kann da entspannt erstmal drin bleiben, kann auch einen Rücksetzer sicherlich aussitzen, denn ich denke, dass es hier noch weiter aufwärts gehen wird. Ja, und 1&1 hatte ich eben schon erwähnt im Zusammenhang mit United Internet. Übernahmespekulation, Telefonica soll hier Interesse haben. Gibt auch Analysten, die da skeptisch sind, die sagen, ja, es gibt da Synergieeffekte, aber wenn man dann eine Übernahme machen will, dann muss man ja einen Aufschlag auf den aktuellen Börsenkurs bieten und dann kauft man eigentlich zu teuer, sodass die Synergieeffekte im Prinzip durch den zu hohen Kaufpreis überkompensiert werden, dass man die dann quasi in dem Sinne nicht hat. Muss man mal abwarten, wie die Geschichte weitergeht. Heute auf jeden Fall das Dommermut-Imperium an der Börse sehr gefragt. Dann weiter zum TecDAX. Hier heute ein Plus von knapp 100 Punkten, 99,66 oder 2,73%, 3756,03. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, SMA Solar, Nordex und PNE. Das sind alle drei alternative Energienaktien, wenn man so will. SMA Solar hatte ich eben schon erwähnt mit Wechselrichtern. Kommt auch nicht so richtig auf die Beine, hatte die Aktie ja seinerzeit vor vielen Jahren mal sehr positiv zu Kursen von damals, glaube ich, um die 25 immer wieder herausgestellt. Sie stieg dann in der Spitze auch, insbesondere als dann in den USA unter Joe Biden die Solarbranche mit Subventionen zugeschüttet wurde, in der Spitze auf 110. Und da war dann das Timing auch richtig, denn bei Kursen von 110 und mehr hatte ich gesagt, die kann durchaus heftig einbrechen. Die kann sich halbieren oder dritteln oder mehr. Im Zweifel könnte das Unternehmen vielleicht sogar pleite gehen, weil sie damals auch Pläne hatten, neue Fabriken aufzubauen und ich da sehr skeptisch war. Mittlerweile sind diese Pläne aber wieder eingestampft, deswegen pleite sehe ich sie jetzt nicht mehr gehen. Aber die Aktie ist natürlich kräftig gefallen von in der Spitze über 110 auf im Tief um die 10, also sogar gezehntelt dann. Mittlerweile wieder berappelt, aber jetzt der komplette Turnaround, den sehe ich nicht. Wahrscheinlich war sie natürlich bei 110 und mehr deutlich überbewertet und dann bei 10 und zum Teil tiefer unterbewertet und die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen, wobei eher am unteren Ende und dementsprechend so im Bereich 20, 25, da pendelt sie jetzt schon einige Zeit und da scheint sie dann auch einigermaßen, ja, fair bewertet zu sein, sage ich mal. Dann Nordex eben schon besprochen, Gewinnmitnahmen, nachdem es zuletzt einen guten Run gab und PNE, die ehemalige Plumbeck Neue Energien, mit der kann ich ohnehin recht wenig anfangen, kenne ich auch schon seit neuer Marktzeiten, aber so nachhaltig erfolgreich war das Unternehmen und die Aktie eigentlich auch nie. In der Vergangenheit oftmals Übernahmespekulationen, aber die haben sich dann am Ende auch bisher nicht so ganz durchgesetzt. Ja, und dementsprechend hier heute der größte Verlierer im TecDAX, allerdings das Minus mit 0,73%. Dennoch überschaubar. Die Gewinnerseite United Internet Electronic 1 und 1 hatten wir schon. Deswegen können wir sofort weitergehen zum US-Markt und hier zum Dow Jones, der zuletzt ja auch nochmal zurückgesetzt hat. Ich hatte ja gesagt, solange er über 45.000 ist, steht hier ein Kaufsignal. Das kann natürlich noch per Pullback getestet werden, vielleicht auch mehrfach. Und ja, so richtig getestet wurde es zwar nicht, aber zuletzt gab es ja Rücksetzer. Und aktuell stehen wir heute nach einem Plus von 515,97 Punkten oder 1,12% bei 46.706,58 Punkten. Generell über 45.000, wie gesagt, steht ein Kaufsignal mit Kursziel im Bereich so 54 bis 56.000, sagen wir 55.000 plus minus 1.000. Aber auf dem Weg dahin, so auf etwa halbem Weg im Bereich von 50.000, was ja auch eine runde Marke ist, da könnte es zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen, ja, wie sagt man, ruckeln. Da könnte es dann ein bisschen, ja, über die 50.000, wieder unter die 50.000 gehen, so ähnlich wie wir das zuletzt bei der 45.000er Marke hatten. Aber am Ende sollten die Bullen sich durchsetzen und es könnte weiter aufwärts gehen. Gewinner, Verlierer im Dow Jones heute auf der Verliererseite Nvidia, Walmart und Home Depot. Bei Nvidia, ja, da gibt es wieder so Nachrichten aus China. Alibaba hat angeblich es geschafft, sein KI-Modell ja, weiterzuentwickeln und 82%, glaube ich, war es, weniger KI-Chips von Nvidia dafür einzusetzen. Das hat hier so ein bisschen auf der Aktie gelastet. Generell bleibt es dabei. Der Bereich 180 bis 185 Dollar ist ein charttechnischer Widerstand. Da muss die Aktie drüber, nachhaltig drüber. Erst wenn das geschafft ist, kriegen wir ein Kaufsignal Richtung 225. Und ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass das früher oder später gelingen kann. Dann Walmart, heute 107,05. Der Schlusskurs, ein Minus von 0,63%. Das Minus hält sich also in engen Grenzen, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz, alles über 100 ist bei Walmart fundamental schon recht teuer. Zuletzt die Aktie zwar sehr gesucht, angeblich hat man ja auch von KI unter anderem profitiert und das glaube ich sogar auch, nur ob deswegen eine Walmart ja fast schon bewertet sein muss wie ein Technologietitel, das sei mal dahingestellt und dementsprechend Walmart generell mag ich das Unternehmen, es hat in den letzten Jahren, hat die Aktie auch gut performt, aber davor war sie auch ja lange Zeit in einer Durststrecke, das hat sie jetzt wieder so ein bisschen wettgemacht, langfristig, wie gesagt, ist das auch ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie, aber über 100 Dollar, weiß ich nicht, ob ich da noch unbedingt rein müsste. Und dann Home Depot, das so ein bisschen das Gegenstück dazu, zwar auch aus dem, wenn man so will, Konsumgüterbereich, aber hier Baumarktkette und langfristig eine der erfolgreichsten Aktien in den USA überhaupt, hat viele Aktionäre, die da schon sehr, sehr lange drin sind, reich gemacht. Ich glaube, der Gründer, dem gehört auch so ein Footballteam, sind es die New England Patriots, glaube ich. Und alles in allem, ja, hat er da alles richtig gemacht. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend durchaus früher oder später wieder aufnehmen und fortsetzen wird. Allerdings dazu müsste sie nachhaltig mindestens mal über die 420, besser sogar 425 Dollar. Und bis dahin ist ja noch ein Stück des Weges zu gehen. Heutiger Schlusskurs 388,89, Minus von knapp 0,8%. Und dementsprechend kurzfristig ist das so ein bisschen, ja, weder Fisch noch Fleisch. Generell aber glaube ich, dass es eine gute Aktie ist. Und gerade wenn sie mal deutlicher zurücksetzen würde nochmal, dann könnte man hier sicherlich auch mal einen Fuß in die Tür stellen. Dann die Gewinnerseite, United Health Group, Apple, Salesforce, United Health Group. Da scheiden sich nach wie vor die Geister. Ich bleibe dabei. Ich werde oft nach der Aktie auch gefragt, aber ich kann sie nicht wirklich einschätzen. Dazu müsste man das US-Gesundheitssystem besser kennen. Zudem gab es hier ja auch Vorwürfe des Betrugs, den man nachgehen wollte, weil man hier angeblich bei Abrechnungen betrogen hat. Wenn dem so war, würde das erklären, warum man höhere Margen als die Konkurrenz hatte und dann wird das in Zukunft so nicht bleiben. Dementsprechend kann man die Frage stellen, ob hier wirklich ein Schnäppchen vorliegt. Auf der anderen Seite, Warren Buffett hat hier gekauft mit Berkshire Hathaway. Wieder auf der anderen Seite soll der aber über $400 bezahlt haben und selbst nach dem heutigen kleinen Kurssprung von 2,2% etwa steht United Health Group immer noch im Bereich von 365. Das heißt, Buffetts Berkshire liegt da auch derzeit noch hinten. Also ist schwer zu sagen. Wer sich da auskennt, berufen fühlt, mag hier antizyklisch reingehen. Ich kann nicht wirklich davon abraten. Ich kann aber auch nicht unbedingt dazu raten, weil ich das einfach nicht wirklich bewerten kann. Dann Apple. Da gab es nicht nur Gerüchte, sondern Fakten, nämlich, dass sich das neue iPhone sehr gut verkauft. Ich habe ja selber das iPhone 17 Pro, bin damit auch viel, viel zufriedener als mit dem iPhone 15, was ich davor hatte. Also insofern kann ich da das Lob vieler Kunden nachvollziehen. Insbesondere auch der Akku hat sich deutlich verbessert. Und vor diesem Hintergrund sollte es beim iPhone rundlaufen. Das dürfte bei Apple für gute Quartalszahlen sorgen und das dürfte die Aktie weiter steigen lassen. Apple heute mit diesem Kurssprung um 3,9% auch an Microsoft vorbeigezogen, jetzt auf Platz 2 der wertvollsten Unternehmen der Welt hinter Nvidia. Und das kann sich durchaus sehen lassen und Glückwunsch an alle Apple-Aktionäre. Und der Tagesgewinner Salesforce, auch so eine Aktie, wie ich ja eben schon so erwähnt hatte, Adobe, Workday und andere, die zuletzt so ein bisschen kritisiert wurden, weil man gesagt hat, mit KI, da könnte dieses Software-as-a-Service-Modell unter Druck stehen und Salesforce deswegen seit längerer Zeit in der Korrektur. Zuletzt hat man sich aber dahingehend geäußert, dass man von KI klar profitieren wird, was ich ja auch in der Vergangenheit immer wieder betont habe. Deswegen haben sich solche Aktien zuletzt auch erholt. Ja, auch eine SAP war ja heute auf der Gewinnerseite. Muss man halt nur abwarten, wie die Quartalszahlen jetzt ausfallen. Und Salesforce heute, wie gesagt, der Tagesgewinner mit einem Plus von 4,6%. Und das kann sich sehen lassen. Und charttechnisch sieht das jetzt auch zunehmend positiv aus. Wenn die Aktie nachhaltig über $255 steigen kann, heutiger Schlusskurs war 254,28, dann würde sie ein Kaufsignal generieren und könnte sehr schnell Richtung $300 durchstarten. Dann der S&P 500, hier auf der Verliererseite Oracle, Seagate und AppLovin. Oracle zuletzt mega Run, aber man hat hier natürlich auch sehr viele Aufträge von OpenAI, da weiß man halt nicht, können hier am Ende dann auch bezahlen, werden die Aufträge so auch abgewickelt, wie es erstmal verkündet wurde. Die Aktie hatte einen mega Run, zuletzt so ein bisschen in der Korrektur aufgrund von Zweifeln. Das Management hält dagegen, hat die langfristigen Prognosen sogar nochmal erhöht. Hat kurzfristig auch ein bisschen geholfen, aber es kommt jetzt erstmal zu weiteren Gewinnmitnahmen. Ich denke nicht, dass Oracle crashen wird. Ich glaube aber auch, dass hier kurzfristig ein bisschen viel heiße Luft drin war und die wird jetzt so ein bisschen abgelassen. Das ist aber dennoch eine normale Marktkorrektur immer noch und ich denke nicht, wie gesagt, dass die Aktie komplett einbrechen wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sie nochmal so im Bereich, zumindest mal unter 260, vielleicht sogar im Bereich 250 Dollar bekommen könnte. Und das wäre halt nochmal rund 10% tiefer als jetzt. Und auch heute ging es ja schon 5% weiter nach unten. Dann Seagate hatte ich vor kurzem in einem Interview mit LS Exchange, was man ja auf YouTube auch finden kann. Ich hatte das auch auf meinem YouTube-Kanal zusätzlich in Anführungszeichen beworben. Sehr positiv besprochen. Damals stand die Aktie, glaube ich, noch so im Bereich von 170, 180 Dollar. Ich hatte gesagt, die kann deutlich steigen. In der Spitze stieg sie dann sogar auf über $260 und das war natürlich kurzfristig ein bisschen des Guten zu viel. Deswegen läuft auch hier eine Korrektur. Nichtsdestotrotz mit der HAMR-Technologie, HAMR, hat Seagate ganz klar einen Vorsprung, technologischen Vorsprung, auch vor Western Digital und anderen. Davon kann man sicherlich noch ein, zwei Jahre profitieren. Und gerade KI erfordert nicht nur viele und sehr gute Chips, sondern eben auch viel Speicherplatz. Deswegen auch Micron Technology zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot. Hatte ich auch in meinem Wikifolio von profitieren können. Und Seagate, wie gesagt, kurzfristig quasi ein bisschen heiß gelaufen. Deswegen jetzt in der Korrektur. Charttechnisch könnte die Korrektur aber so im Bereich zwischen 200 und $210. Und da sind wir ja fast nach dem heutigen Minus von fast 5% auf 214,40. Da könnte sie schon auch wieder enden und die Aktie dann nach oben drehen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von AppLovin, hat das letzte ein Mega-Run, war dementsprechend sehr hoch bewertet, gerade auch in Relation zum Konkurrenten The Trade Desk. Aber es gab und gibt hier immer wieder Vorwürfe. Es gab auch von Shortsellern diese Vorwürfe zunächst mal. Da hat die Aktie damals ja auch einen kräftigen Einbruch erlebt. Und jetzt gibt es dann wohl auch Ermittlungen, weil man hier gegen Gesetze vielleicht sogar verstoßen haben könnte, Datenschutz und so weiter und dass man da Daten abgegriffen hat, das, was man nicht gedorft hätte. Das Management hat in der Vergangenheit solche Anschuldigungen immer zurückgewiesen, aber jetzt, wie gesagt, ermitteln die Behörden die Aktie zuletzt deutlicher unter Druck geraten und bei solchen Aktien muss man sagen, das ist immer sehr, sehr kritisch. Also die war natürlich priced for perfection, jetzt gibt es da Risse, dementsprechend ging es da schnell mal um 10-15% nach unten und jetzt ist halt die Frage, Wie lange dauern die Ermittlungen? Was kommt dabei raus? Kommt es am Ende in Anführungszeichen zu einem Freispruch, also dass da nicht irgendwie geschummelt wurde, dann kann die Aktie auch wieder an einem Tag 20% explodieren. Kommt es hier aber dazu, dass sich die Vorwürfe erhärten, dass es vielleicht sogar Klagen gibt, dann kann hier auch sehr schnell eine Blase platzen. Also insofern, das muss man mögen. Ich habe mich bei Blovin immer rausgehalten. Bisher lag ich damit, wenn man so will, falsch, weil die Aktie ja durchgestartet ist, da wäre man besser dabei gewesen. Aber es kann eben auch passieren, dass am Ende außer Spesen nicht viel gewesen ist, wenn alle Gewinne wieder ausradiert werden. Und ja, da möchte ich dann auch nicht dabei sein. Dann die Gewinnerseite, The Trade Desk als Konkurrenz von AppLovin. Die haben natürlich dann von den Problemen dort profitiert. Super Microcomputer, die zuletzt etwas unter Druck geraten waren, die ich ja bei Kursen von 30 bis 35 auf meinem YouTube-Kanal positiv besprochen hatte und die dann durchgestartet sind, obwohl es Kritik damals da an der Vorstellung gab. Generell eine der günstigsten Aktien, muss man sagen, im Bereich KI und Rechenzentren und so weiter, was die ja da auch aufbauen und wo sie auch gute und enge Beziehungen zu Nvidia haben und deswegen an die Chips drankommen und so weiter. Also da muss man definitiv immer mal ein Auge drauf werfen. Gerade in Amerika sind sehr viele Trader sehr, sehr positiv gestimmt mittelfristig für Supermicro. Aber man muss sagen, in der Vergangenheit hatten die auch schon Probleme. Gab es ja Vorwürfe, dass die Bilanz nicht alles richtig sei. Und nachdem es vor einigen Jahren ja auch schon mal tatsächlich zu solchen Problemen gekommen war, haben hier natürlich einige auch auf die Aktie draufgeschlagen. Mittlerweile ist das zwar ausgeräumt, aber die Aktie hat sich noch nicht vollständig davon erholen können. Und dementsprechend, ja, aus meiner Sicht ist das, wie gesagt, eine der günstigeren KI-Aktien und eine der Opportunitäten, die man da in dem Sektor vielleicht noch nutzen kann und sollte. Ja, der Tagesgewinn am S&P mit einem Plus von mehr als 6%, Expand Energy, kenne ich zwar nicht, aber vom Namen her dürfte das ein Energieunternehmen sein und die profitieren natürlich auch vom KI-Trend, denn diese ganzen Rechenzentren brauchen natürlich Unmengen an Energie, an Strom, der muss natürlich erstmal erzeugt werden und dementsprechend, ja, die Branche der Energieerzeuger und der Energieunternehmen, Stromerzeuger, Stromunternehmen, die profitiert natürlich dann davon. Und dann haben wir noch den Nasdaq 100, heute mit einem Plus von 323,06 Punkten. Das sind aber nur noch 1,3%, weil der Index eben schon so hoch steht, bei 25.141,02 und damit auf einem neuen Allzeithoch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest nicht weit vom alten weg. Und wenn man sich anschaut, dass wir letzte Woche teilweise noch davon gehört haben, der Index könnte nochmal Richtung 23.000 und keine Ahnung was fallen. Ich habe da mich ja nie angeschlossen, aber viele haben das ja so gesehen. Und da gab es ja schon wieder Katzenjammer. Und jetzt, wenige Tage später, sind wir im Bereich der Allzeithochs, neue Allzeithochs. Ja, und da sieht man, wie schnelllebig die Börse ist und dass solche Dips eben dazugehören und man sich davon nicht zu verrückt machen lassen sollte. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite heute Marvel Technology, Constellation Energy und AppLovin. AppLovin hatten wir schon, Constellation Energy aus dem Energiesektor. Wir hatten eben Expand Energy, die haben heute profitiert. Bei Constellation Energy ging es nach unten. Man muss aber sagen, Constellation Energy hat auch in den letzten Wochen und Monaten einen sehr, sehr rasanten Lauf, also dass da mal ein paar Gewinne mitgenommen werden, selbst wenn der Energiesektor an der Börse immer noch positiv im Fokus steht. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und der drittgrößte Tagesverlierer, Marvel Technology, die Aktie hat sich zuletzt aber auch sehr, sehr gut entwickelt. Heute gab es jetzt hier mal einen auf die Mütze, ein Minus von 2,4%. Das hält sich aber auch im Rahmen. Und generell muss man ja sehen, auch eine Nvidia war heute schwach. Also da geht es teilweise auch täglich wild hin und her, übergeordnet aber immer noch nach oben. Und Marvel Technology gefällt mir nach wie vor im Chipsektor, im Bereich KI-Chips sehr, sehr gut. Dann die Gewinnerseite, ON Semiconductor, ebenfalls, wie der Name schon sagt, aus dem Chipsektor, aber hier halt ein Tagesgewinner mit 4,5% plus. Atlassian kommt wieder so ein bisschen auf 4,5% plus und der Tagesgewinner The Trade Desk, den wir eben schon hatten, mit einem Plus von über 5%. Ja, die schlechten Nachrichten, Anführungszeichen, für AppLovin waren dann eben gute für The Trade Desk. Atlassian zuletzt stark nach unten geprügelt, obwohl man eigentlich hier gute Zahlen zwischenzeitlich auch geliefert hat. Die Aktie fängt sich jetzt wieder. Das Problem war halt hier, trotz guter Zahlen war die Bewertung eigentlich recht hoch. Aber jetzt scheint sie dann auf einem Niveau zu sein, wo dann viele Anleger wieder zugreifen. Und ON Semiconductor, wie gesagt, in dem Sektor geht es wild zu. Was heute ganz groß auf der Kaufliste und auf den Gewinnerlisten steht, kann morgen dann auch schon wieder verkauft werden. Da kommt es dann zu Gewinnmitnahmen. Und dementsprechend, man hat es ja gesehen, Nvidia stand heute eher auf der Verliererseite. Marvel Technology stand eher auf der Verliererseite. ON Semiconductor halt auf der Gewinnerseite. Das verschiebt sich da immer so ein bisschen. Und da muss man schon den ganzen Sektor im Auge behalten. Ja, und wer das tut, der hat zuletzt dann auch durchaus profitiert, denn generell der Stoxx hat zwar zwischenzeitlich auch mal deutlich nachgegeben, also der Philadelphia Semiconductor Index, abgekürzt SOX, aber mittlerweile sich dann auch wieder deutlich berappelt und ist auf neue Hochs gestiegen. Und auch jetzt, zuletzt gab es wieder so eine Konsolidierung, Korrekturphase, und auch die könnte jetzt wieder mit einem Sprung auf neue Hochs abgeschlossen werden. Dazu müsste der SOX noch über die Marke von 6.900 nachhaltig, also so sage ich mal ab 7.000, kriegen wir Kaufsignale, und diese Kaufsignale könnten für ein Kursziel im SOX von etwa 8.500 Punkten sorgen, also nochmal rund 20% obendrauf. Und wenn der Index da 20% draufpackt, dann kann man sich vorstellen, dass einige Aktien sicherlich auch noch mehr obendrauf packen. Alles in allem also, letzte Woche teilweise schwierig. Ich war ja auch auf Reisen. Ich bin jetzt übrigens diese Woche auch wieder auf Reisen. Am Mittwoch bei der Champions League in München, FC Bayern gegen FC Brügge, und dann auf dem Rückweg in Neckarsulm, weil ich da Bechtle dann besuche, auch da in Investorenpräsentationen. Also insofern nicht wundern, wenn es volatil wird. Wenn ich auf Reisen bin, dann scheinen die in Amerika immer durchzudrehen. Keine Ahnung, woher die das wissen. Nein, ist natürlich nur Spaß. Nichtsdestotrotz sollte man aufpassen. Und übergeordnet sieht aber nach wie vor alles recht gut aus. Und von daher bleibe ich dabei, dass wir übergeordnet in einer Monster Rally uns schon befinden, dass die schon begonnen hat. Und dass man hier Dips kaufen sollte. Ja, und das, denke ich, ist ein schönes Schlusswort für heute nach ziemlich genau einer Dreiviertelstunde. Und deswegen sage ich an dieser Stelle dann auch nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer Ihr euer Sascha Huber.